Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 324, die erste in diesem Jahr. Heute rede ich mit Daniel Raab, CEO von Fashionette, einem Händler für hochwertige, wenn nicht sogar luxuriöse Waren im Bereich Taschen und Schuhe, also Accessoires. Wir reden darüber, wie groß der Markt ist, wie stark Fashionette in diesem Markt noch wachsen kann, wie die Erfahrung war mit dem Börsengang und wie die Zukunftsvisionen aussehen. Ein sehr spannendes Gespräch, auch im Zusammenhang mit dem Börsengang von Mytheresa in dieser Woche. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Und ich habe es in den Folgen im letzten Jahr schon angekündigt, die Sponsoren bei Kassenzone haben demnächst weniger Möglichkeiten, Reichweite zu bekommen. Ich höre nämlich mit der Podcast-Werbung auf, damit ich mich noch mehr auf den Content konzentrieren kann. Deswegen müsst ihr umso besser zuhören jetzt bei den letzten Werbepartnern, die noch im letzten Jahr unterschrieben haben. Einer davon ist Toyota. Toyota passt ganz gut ins neue Jahr. Viele werden jetzt gerade dran sitzen, sich anzuschauen, was brauchen sie eigentlich für ein neues Auto. Auch ich sitze gerade dran und Toyota ist in der Leasing-Auto-Auswahl ganz weit oben. Die haben extrem coole Business-Edition, da ist alles mit drin, vom Navi über Klimaautomatik und viel mehr. Die Hybridmodelle passen extrem gut in unsere Zeit und da ist auch Toyota der, ja, eigentlich im Grunde genommen, das die prägende Marke der Kategorie. Die haben damit angefangen, die haben die besten Autos in dem Bereich entwickelt und haben auch extrem coole Angebote wie den Jahres-Business Edition für 155 Euro netto im Monat. Und das wäre ja alles langweilig, wenn es nicht eine Möglichkeit gäbe, jetzt so etwas zu gewinnen. Nämlich drei Hörer können für ihr Unternehmen, ihr Business jeweils einen Monat lang ein Modell der Toyota Hybrid Business Edition probefahren. Also keine Privatperson, alles für Unternehmen. Ihr könnt daran teilnehmen, wenn ihr mindestens 18 Jahre alt seid und einen Führerschein habt natürlich, der gültig ist, unter toyota.de/Kassenzone. Es war übrigens auch meine erste Elektroauto-Erfahrung. Die habe ich auch, also ein Hybrid natürlich, mit Toyota gemacht. Das war schon ziemlich wahnsinnig. Also nicht nur, dass uns der Autohändler einfach so hat damit fahren lassen, obwohl wir mit so einem ganz alten Opel vorgefahren sind, sondern auch das Fahrerlebnis war ziemlich cool. Also für all diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, also das kann ich sehr empfehlen. Und wenn ihr es testet, dann natürlich direkt mit Toyota. Schaut beim Gewinnspiel vorbei und jetzt hört euch erstmal an, was Daniel Raab zu sagen hat. Daniel, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, dem ersten in 2021. Wir reden heute über dich, über Fashionette, über den Online-Luxus-Modehandel, über Corona-Effekte und die Börse, also eine ganze Menge zu tun. Bevor wir da aber in die einzelnen Details einsteigen, sag mal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
Ja, wie du gesagt hast, Daniel, hallo Alex. Vielen Dank für die Einladung auch. Mein erster Podcast. Vielen Dank dafür. Erste Erfahrung. Daniel Raab, ich bin Händler. Ja, ich habe mein ganzes Leben lang Handel betrieben, grundsätzlich eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann gemacht bei der Firma World, traditionelles Handelsunternehmen aus Bayern. Habe dann das Glück gehabt, auch ja, Luxuserfahrung sammeln zu dürfen bei Gucci und bei Hermes und bin dann 2006 zu Amazon gekommen, wo ich, ich würde sagen, ganz klar ausgebildet wurde, mein Mindset so geformt wurde, wie es heute ist und habe dann verschiedene Stationen durchlaufen, durfte 2013 zu der ProSiebenSat.1 Media SE gehen und habe dort mit verschiedenen Kollegen das E-Commerce-Portfolio unter der erst Seven Ventures und dann Seven Commerce, der heutigen NuCom eigentlich, aufgebaut, unter anderem mit dem Unternehmen Flaconi, Amorelli, einige anderen. Und habe aber da auch gemerkt, dass ich gern wieder an die Front möchte, wie es so schön heißt, ja, volle operative Verantwortung haben und bin dann zu Avenzo gegangen. Avenzo GmbH in Berlin, war damals ein EQT-Unternehmen und betreibt eigentlich zwei Handelsmarken, Lumas und Whitewall. Das Unternehmen haben wir dann veräußert an die CB Photocolor und sind dann zusammen, ja, Thomas Buhl hat das zusammen mit mir auch schon gemacht, zusammen zur Fashionette gegangen und die Geschichte, glaube ich.
Wann war das?
2019, ja, im April.
Okay, und zwischendurch ist der Fashionette noch an die Börse gegangen und da müssen wir vielleicht nochmal bis vorne anfangen. Auch wenn du jetzt später bei Fashionette angefangen hast, für denjenigen oder vor allem diejenigen, also Frauen sind ja wahrscheinlich die Zielgruppe von Fashionette, die Marke noch nicht so kennen, die Handelsmarke noch nicht so kennen. Kannst du mal so ein bisschen von der Gründung bis heute durchführen, was da eigentlich so die Treiber waren, also was ist das Geschäftsmodell, hat sich das vielleicht geändert und bis dann zum Börsengang im letzten Jahr, der uns beide auch aufeinander aufmerksam gemacht hat, weil das so oft ja noch nicht passiert ist, dass ein deutsches Handelsunternehmen aus dem Onlinehandel insbesondere an die Börse gegangen ist.
Also ganz spannend, 2008 wurde die Firma von drei Jungs gegründet und ursprünglich gegründet, um Handtaschen zu verleihen. Also sehr, sehr früh Modelle, die heute ja auch in den USA erfolgreich sind. Ein Modell kreiert, das so in Europa wahrscheinlich einzigartig war. Ja. Man hat aber dann schnell auch gemerkt, dass das Businessmodell für Europa entweder zu früh war oder vielleicht auch für den europäischen oder die europäische Kundin nicht präferiert war, und hat dann innerhalb von 12 Monaten das Businessmodell umgestellt auf einen, ja, ich würde sagen, normalen E-Commerce-Handel, wie es dann eben auch andere Unternehmen gemacht haben. Man hat das entwickelt, hat sich ursprünglich nur mit der Handtasche als Produkt identifiziert und fokussiert. Und ich glaube, das war dann so vor allem in den letzten Jahren auch mit unserem Einstieg dann, wo wir das Portfolio ja stark erweitert haben. Und das ist so ein bisschen die Geschichte. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren jetzt in Düsseldorf. Das ist ganz klar unsere Heimat. Die meisten Mitarbeiter kommen aus dem Umfeld natürlich. Thomas und ich sind auch extra hergezogen, um da auch unser Commitment zu zeigen. 2015 ist dann Genui als Private Equity Unternehmen eingestiegen und hat eben die Konsolidierung der Anteile vollendet, hat die ganzen Seed und Series A und B Investoren rausgekauft und zusammen mit den Gründern weiterentwickelt und damals mit den Gründern schon abgesprochen, auch aus Gründerwunsch heraus, dass es einen Gründer-Exit in der Zeit von Genui geben wird, einen Übergang ans neue Management-Team. Und so haben wir dann auch Genui kennengelernt über einen privaten Kontakt. Und vielleicht ein Jahr oder zwei früher, als es eigentlich gedacht war. Aber der Zeitpunkt, ich glaube, das Team hat gepasst und die drei Jungs wollten auch wieder gründen. Und somit hat das, glaube ich, sehr, sehr gut geklappt. Ja.
Wo steht ihr ungefähr heute? Wo Umsatz, Mitarbeiter und in welchen Märkten seid ihr aktiv?
Genau, also wir sind sehr, sehr stark fokussiert auf Europa und auf den Dach, also Deutschland, Österreich und Schweiz, auf die geografische Region. Wir machen ungefähr 90% der Umsätze in 2019 in Dach. Deutschland ist mit weitem Abstand unser wichtigster Markt noch. Das hat sich letztes Jahr schon ein bisschen gedreht. Die Zahlen werden wir erst veröffentlichen, aber es wird unter 90% liegen. Das haben wir auch angekündigt. Das war Teile der Kapitalerhöhung, die wir durch den Börsengang durchgeführt haben, auch in Internationalisierung investieren werden. Es gibt Analysten, die über eine Umsatzerwartung von plus minus 90 Millionen schreiben für 2020. Damit fühle ich mich nicht unwohl, sagen wir es mal so.
Okay. Und
Mitarbeiter, tut mir leid, wollte ich nicht unterbrechen, Mitarbeiter 150, kann man sagen. Das hört sich wenig an, weil wir alles in-house machen, bis auf die Logistik. Die Logistikprozesse sind outgesourced, dementsprechend haben wir bei uns, wenn du so willst, vor allem Marketing- und Technologie-Kollegen.
Okay, und vielleicht nochmal kurz zum Geschäftsmodell. Also wenn ich jetzt auf eure Webseite gehe, fashionette.de, dann lachen mich da die zentralen Banner Taschen, Schuhe, Schmuck, Uhren, Accessoires und Geschenke für Männer an. Habt ihr noch im Bereich Taschen und Schuhe da so den Schwerpunkt? Und ich klicke jetzt mal auf so eine Tasche drauf, einfach mal, damit man so ein Preisgefühl bekommt. Da sind ja alle Händler, sortieren ja dann nach Marken und das, was dann auch sozusagen gut läuft, geht nach oben. Da haben wir dann eine Michael Kors Tasche für 200 Euro, eine Ralph Lauren Tasche für 250 Euro, so, also eigentlich ja ein relativ nachvollziehbares Preisgefüge. Wir reden jetzt hier nicht über Taschen von 5.000, 6.000 Euro. Ist das richtig beschrieben? Also wenn man so sagt, so in dieser Größenordnung kauft man bei euch Sachen, also Dinge, die man in einer Standard-Mainstream-Boutique nicht bekommt, also gehobene Boutique?
Genau, also wir beschreiben selber als Premium- und Luxus-Accessoires, mit denen wir uns beschäftigen. Also alles, was das Outfit letztendlich vervollständigt. Der Schwerpunkt der Produktpreise, also der VKs, ist sicherlich zwischen, ich würde sagen, 200 und 1500 Euro. Ja, wir haben kommuniziert, das sogenannte Average Order Value sind knapp 300 Euro. Ne?
Und weil das ja gerade so aktuell ist, wir sind in dieser Woche ist ja auch Mytheresa an die Börse gegangen, die ja auch so ein bisschen in diesem Segment unterwegs sind und damit die Abgrenzung auch ein bisschen klarer wird. Also die Mytheresa-Tasche fängt wahrscheinlich eher so bei 500 Euro an, also Dinge, die verkaufen. Kann man das so vergleichen? Also da, wo ihr nach oben hin so langsam aufhört, da fängt so ein Mytheresa-Angebot an, ohne dich da jetzt irgendwie festnageln zu wollen, nee. Weil, ja,
also kann man so sagen. 100% richtig. Also Mytheresa ist sicherlich, was den Fokus auf Luxus angeht, mit die Klaas definierte Marke da, sehr, sehr exklusiv, Fokus auf kuratierte, sehr limitierte Produkte, und wir bewegen uns da einfach zwischen dem Premium und dem Luxussegment.
Ihr verkauft 100% online oder habt ihr auch Stores?
Wir haben
nur mit Stores experimentiert? Das ist ja bei so einem Geschäftsmodell wie euren immer ganz verlockend, wenn man sagt, wir machen jetzt mal ein Fashionette-Pop-up auf der Düsseldorfer Kö, oder wie heißt das da bei euch?
Das heißt tatsächlich Kö, und es gab tatsächlich für wenige Monate einen Pop-Up-Store. Ehrlicherweise habe ich mich damit nie beschäftigt. Das war vor meiner Zeit. Ich persönlich gehe davon aus, dass es, nachdem es nur wenige Monate waren und man es nicht weiter verfolgt hat, dass es jetzt nicht das erfolgreichste Geschäft war. Ja, und vielleicht auch meine Meinung dazu. Ich bin selber Händler. Ja, ich glaube, dass es schon ein Unterschied ist, ein Einzelhandelsgeschäft zu betreiben, vor allem dieses zu skalieren. Ja, ich habe selbst ja mit der Avenso auch eigene Boutiquen gehabt, ein Franchise-Modell gehabt. Und ich sage mal, wenn man sich dann beispielsweise mit Mietverträgen beschäftigen muss, ist es schon was anderes, als wenn man sich mit UX in seinem eigenen E-Commerce-Store beschäftigt. Ja. Und dementsprechend ist unser Fokus 100% auf online. Kann es sein, dass wir irgendwann auch mal limitiert Stores haben? Ja, bestimmt. Ich habe das auch kommuniziert. Wir beschäftigen uns sehr stark mit dem Beauty-Segment momentan. Da gibt es gewisse Distributionsvoraussetzungen, die auch vorschreiben, dass man zumindest eine Offline-Destination, also einen Store haben muss, um auch eine Online-Autorisierung zu bekommen. Ja. Aber strategisch ist der Fokus 100% auf online.
Macht ja auch Sinn. In vielen Gründungsgeschichten von Online-Händlern, insbesondere Fashion-Online-Händlern, kommt immer vor, dass es ganz am Anfang schwer war, überhaupt Marken zu überzeugen, zu verkaufen. Insbesondere die Händler, die im gehobenen Bereich verkaufen, also wie euch. Sogar für Zalando war es ja schon schwer, am Anfang Marken zu bekommen. Hast du davon auch was mitbekommen oder ist das heute gar kein Thema mehr? Kannst du eigentlich zu jeder Marke gehen, die so in eurer Range aktiv ist, und die freuen sich total, wenn Daniel anruft?
Ja, also ich glaube, man muss schon sagen, dass die sogenannte selektive Distribution nimmt natürlich zu. Warum? Weil natürlich durch den Shift hin zu online, Marktplätze sind ein großes Thema, vor allem auch internationale Marktplätze, ja, die Marke immer mehr auch, wie Sie selbst sagen, die Kontrolle über den Markenauftritt verliert. Ja, und dementsprechend ist es schon so, dass man mit den Marken, es ist ja nicht nur ein Ein- und Verkaufsverhältnis. Ja, jeder macht das ja nicht nur für heute und für morgen, sondern für langfristig. Deswegen baut man eine Partnerschaft auf. Und da haben wir mit bestehenden Marken sehr, sehr erfolgreiche Partnerschaften. Aber es gibt sicherlich auch Marken, die wir gerne noch vertreiben möchten. Ein Beispiel ist jetzt das Beauty-Segment. Ja, du kannst nicht einfach irgendwo anrufen und sagen, ich bin jetzt der neue Beauty-Experte und verkaufe jetzt auch ganz tolle Cremes und Parfums. Ja, du musst die Kompetenz aufbauen, du musst die Qualitätsmerkmale erfüllen. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut drin, haben das in der Vergangenheit gut gemacht und fokussieren uns da weiterhin darauf, das auch in der Zukunft zu erfüllen.
Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie eure typischen Kunden aussehen? Also kaufen die alle auf der Webseite ein? Kaufen die vielleicht auch alle mobil ein? Ist das die vermögende Frau in Düsseldorf über 40? Oder ist das doch ein sehr heterogenes Set an Kunden? Und wenn wir die Kunden beschrieben haben, müssen wir uns mal so ein bisschen darum kümmern, wie kommen die eigentlich zu euch? Aber fangen wir mal mit den Kunden an. Welche Personas bedient ihr denn besonders gerne?
Genau, also wir sprechen grundsätzlich nur die Frau als Kundin erstmal an. Also unsere Zielkundin in der Kommunikation ist ganz klar die Frau. Wobei wir natürlich auch Kunden haben, die dann sehr wahrscheinlich ihre Frau, ihre Freundin beschenken wollen. Ja, das ist ganz klar unsere Positionierung, nur die Frau. Wir sprechen Frauen an, die wir würden sagen, mitten im Leben stehen, also nicht die ganz Jungen, keine ganz Älteren, typischerweise so um die 30, wobei man ganz klar sagen muss, alle Statistiken, die wir sehen, zeigen, dass die Kundinnen deutlich jünger werden, unsere Kundinnen deutlich jünger werden jedes Jahr, und es liegt, an deine zweite Frage angeknüpft, vor allem daran, dass wir uns nahezu 100% auf den, ja, man sagt immer Mobile Commerce, also den unseren mobilen Shop fokussieren. Ja, mittlerweile sind es fast 85% unseres Traffics. Ja, wir haben kommuniziert, dass es im ersten Halbjahr 2020 knapp über 80% des Traffics, aber auch schon fast 75% unseres Umsatzes sind, den wir übers Mobiltelefon generieren, und das ohne App. Also es ist alles unsere mobile Website, und daran sieht man auch, dass der Fokus da einfach ganz klar für uns ja schon auf Technologie ist, ja, und die Technologie dann unseren Umsatz ermöglicht, ja, aber in dem Verhältnis. Ne?
Die klassischen Kunden, wie oft kommen die denn wieder? Also ich bin, da musst du uns ein bisschen abholen. Also da bin ich natürlich typisch Mann. Ich würde jetzt sagen, man kauft sich irgendwie 3 Handtaschen im Leben und das muss ja reichen. Aber so eine Fashionette-Stammkunde, siehst du den 2-mal im Jahr, 5-mal im Jahr, 10-mal im Jahr?
Genau, also die typische Fashionette-Kundin kommt mehr als einmal im Monat zu Fashionette. Ja, wir nennen das dann wieder Engagement. Also wir haben einen Kundenkontakt mehr als einmal pro Monat und können 13 Mal im Jahr. Und kaufen tun die Bestandskunden mehr als 2-mal im Jahr. Natürlich, wir haben einen ganz großen Fokus auf Neukunden, Expansion. Ja, dementsprechend neue Kunden sind da nicht ganz so aktiv. Weit über einmal, aber man kann sagen, im Mix sind es 2 Käufe pro Jahr mit dem Engagement von 13 Mal pro Jahr und daher auch die Strategie, das Produktportfolio stark zu erweitern. Logischer Schritt ist dann für uns einfach mit dem Fokus auf Mode-Accessoires, Beauty, ist die Kategorie, die mit Abstand am häufigsten konvertiert, weil es Verbrauchsgüter sind, brauchen wir gar nicht lang drüber reden. Ja, das ist absolut Kern der Strategie und soll dann auch zu höheren Conversion Rates durch dieses schon hohe Engagement führen.
Apropos Conversion Rates, wie viele Produkte sind auf der Plattform, damit man so ein Gefühl bekommt, was ihr euch da kümmern müsst im Lager?
Ja, 15.000 verschiedene SKUs von ungefähr 185 Marken. Ja.
Also 1.000 SKUs pro Mitarbeiter. Das ist eine KPI, die habe ich bisher noch nicht ausgewertet. Da muss ich mir drüber überlegen, ob das Sinn macht, die mitzuziehen.
Ja, macht wahrscheinlich Sinn, wenn du dich mit dem Content beschäftigst. Also jedes dieser Produkte ist von uns selbst fotografiert und auch beschrieben. Also der Content wird selbst produziert. Und dann, glaube ich, ist es eine relevante KPI. Wenn du jetzt einfach nur den Content von den Lieferanten übernimmst, weiß ich nicht, ob es so relevant ist. Ja.
Glaube ich auch nicht. Da war für mich das größte Aha-Erlebnis oder der größte Wow-Effekt war in dem Podcast, den ich mit Piran Askari aufgenommen habe von Koro Drogerie. Die verkaufen ja so Superfood, irgendwelche, keine Ahnung, Samen aus jungen Ahornbäumen, sowas in der Art. Und die haben da massiv investiert in die Produktfotografie. Da sieht wirklich jedes Bild aus wie so ein massiv gepimptes Instagram-Foto. Und da sind die von der Conversion Rate auf der Artikel-Detail-Seite von irgendwie 2% auf 6% hochgegangen. Das kann ich mir bei solchen Produkten wie bei euren ja noch viel besser vorstellen. Also wenn man noch viel hochwertiger, noch stärker 3D fotografiert, dann kaufen die Leute eher bei euch als bei anderen. Das ist, glaube ich, noch ein riesen Hebel. Kurz zurück zum Kunden. Wie finden die euch? So vor ein paar Jahren haben wir diesen Podcast ja angefangen, immer mit dieser Frage, okay, kannst du den Kunden zu sinnvollen Kosten akquirieren von Google und Facebook? So, was ist irgendwie der durchschnittliche Warenkorb/Deckungsbeitrag? Kommen die oft genug wieder? Und dann hatte man dann die Formel, ob das Geschäftsmodell funktioniert oder nicht. Der Markt verändert sich jetzt ein bisschen, aber trotzdem müssen wir uns immer schon fragen, so wie stabil ist die Kundenakquise? Sind es im Wesentlichen Bestandskunden, mit denen ihr halt smartes WhatsApp-E-Mail-Management macht oder müsst ihr euch schon bei Google um das Keyword Michael Kors Tasche schlagen?
Ja, ich glaube, da haben wir auch alle, die das schon ein bisschen machen, eine Evolution erlebt. Ja, früher waren es einzelne Keywörter, die wir uns angeguckt haben und da versucht haben, manuell Keyword-Strings draus zu bauen. Ja, das machen wir natürlich heute nicht mehr. Das macht keiner von uns. Das weißt du auch, wie das funktioniert. Wir sind in allen Online-Kanälen aktiv. Allerdings haben wir dazu auch noch TV als Standbein, das für uns sehr, sehr wichtig ist, weil es einfach einen Branding-Effekt hat und mittlerweile ja auch sehr stark Performance-getrieben. Ja, aufgrund der möglichen Datenerhebung, die in dem Bereich auch möglich ist, ist es ja fast ein 100% Performance-Kanal und funktioniert gar nicht anders wie Google oder Social Media. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist sicherlich der dynamische Marketing-Mix. Ja, das war auch immer Gespräch mit den Investoren, weil klassisch waren immer noch Fragen, die wir alle früher auch bekommen haben, wie hoch ist dein Direct-Traffic-Mix und so weiter, und man hat ja früher mal verkauft, dass Direct-Traffic kostenlos ist, das ist ja nur bedingt richtig, weil du ja auch in Branding investieren musst, Facebook, ja, so andere Social-Media-Kanäle, bei uns auch noch TV, bei vielen anderen Unternehmen, und für uns ist einfach wichtig, dass wir, wie du es auch angesprochen hast, die Customer-Acquisition-Kosten managen, ja, wir sind mit der ersten Order profitabel, auch da haben wir kommuniziert, die Customer-Acquisition Kosten waren bei 43 Euro im ersten Halbjahr pro Kunde. Was da auch immer ganz wichtig ist, glaube ich, das ist ja keine akademisch definierte KPI, die jeder gleich und vergleichbar hat. Ja, bei uns ist es so, dass wir 100% aller Marketingkosten auf die Neukunden allokieren und dann auch noch die Distributionskosten in der Customer Lifetime Value reflektieren, ja, und dann von quasi einer profitablen Akquisition sprechen.
Okay, bei 43 Euro pro Neukunden, wobei in Wahrheit sind es ja gar nicht 43 Euro, weil natürlich die Werbeausgaben, die ihr habt, ja auch für die Bestandskunden sind, aber das ist ja dann schon mal umso besser. Also bei 43 Euro pro Neukunde, wenn ihr damit schon profitabel seid, sind die Warenkörbe ja deutlich jenseits der 100 Euro.
Genau, knapp 300 Euro, also 285 haben wir kommuniziert, ja.
Okay, ja, das ist ja schon mal cool. Das spricht ja schon mal deutlich mehr für so ein E-Commerce-Modell als bei einem Modell wie bei Wish, wo man dann irgendwie für 5,50 Euro dann Drohnen, die auch gar nicht funktionieren, verkauft aus China. Vielleicht nochmal ein kurzes Wort zum Wettbewerb. Die Fashionette, als Fashionette gegründet worden ist, gab es noch nicht so viele Premium-Taschenschuhe-Händler. Nun muss ja eigentlich jede Boutique auch durch Corona bedingt, die solche Ware hat, online anbieten. Drückt sich das irgendwie aus? Also merkt ihr, dass jetzt mehr Unternehmen in diesen Markt reindrängen, dass vielleicht auch einen, keine Ahnung, Zalando nach oben wächst, ja, in den Taschen, in Mytheresa von oben kommt und damit der Wettbewerb größer wird? Spürt ihr sowas oder sagt ihr, der Marktwachstum, die Nachfrage wächst eigentlich schneller, als der Wettbewerb das verdichtet?
Also grundsätzlich ist der Zugang sicherlich einfacher, also der Marktzugang für Offline-Händler sicherlich einfacher, als er vor 10 Jahren war. Technologien wären viel einfacher umsetzbar und so weiter. Man muss aber schon sagen, so wie du es auch beschrieben hast, es ist ein großer Vorteil für alle ist, die ja auf bestehende Modelle, bestehende Kundenbasis und so weiter zugreifen können, um die Skalierung, die für uns alle im E-Commerce unglaublich wichtig ist, ja erfolgreich durchzusetzen. Deswegen glaube ich ehrlicherweise nicht, dass der direkte Wettbewerb massiv größer wird, sicherlich eher über Plattformen, wie es ja auch Zalando ist, ja, die ja gerade jetzt auch in Corona mit ihrem Modell nochmal sehr, sehr erfolgreich waren, vielen Händlern ja auch zu umsetzen in den Lockdown-Zeiten verholfen haben, ja. Aber es ist ja dann auch, wie wir besprochen haben, was anderes, ja, einfach nur das Produkt hochladen mit Standardfotos. Ich mache immer das Beispiel, das ist für uns Jungs immer ein bisschen schwer zu verstehen, aber so ein Foto von dem Innenleben der Tasche ist für die Frau sehr, sehr wichtig, das wissen wir, ja, wenn du auf die Standardfotos gehst, ist es häufig nicht so, ja, die Länge der Henkel und so weiter, also man muss sich schon mit den Produkten ja auch als Unternehmen identifizieren und seine Kompetenzen aufbauen und für uns ist einfach die Kompetenz in diesem Accessoire-Bereich sehr, sehr groß und ich glaube, dass wir dann sehr starken Wettbewerbsvorteil haben, auch damit, dass wir uns eben auf die Accessoires fokussieren, weil der Verkauf von Textilien schon nochmal was ganz was anderes ist, ja, und die allermeisten unserer Wettbewerber fokussieren sich eigentlich, und das sieht man ja auch in den Umsätzen, mit der Kategorie Fashion, ja, und nicht so sehr auf Mode-Accessoires. Und wenn wir dann die Kurve wieder schlagen zu dem Thema Mobile, ja, und der sogenannten Penetration, hin zu den Mobiltelefonen, als ich von Gucci damals weg bin und zu Amazon gegangen bin, das werde ich nie vergessen, hat mir einer gesagt, wow, jetzt hast du ein endloses Schaufenster, ja, weil man natürlich aus diesem Offline-Gedanken kommt. Und wenn man mal überlegt, ja, mit dieser Mobile-Penetration, so klein waren die Schaufenster noch nie, ja, selbst mit einem iPhone Max oder was auch immer es andere Telefone in der Größe gibt, ich weiß nicht, ich schätze, mein iPhone hat irgendwie 8 bei 15 Zentimeter, ja, das ist sicherlich das kleinste Schaufenster, das man jemals hatte und dementsprechend wird die Technologie viel wichtiger, Personalisierung, welches Produkt wird wann, welchen Kunden angezeigt, wie auch, ja, und das wird sehr, sehr schwer sein für kleine lokale Händler. Ich glaube, dass da einfach viele Plattformen helfen können, wie beispielsweise Zalando.
Ja, wobei ich das, was Zalando macht, ich glaube, kann eine lebensverlängernde Maßnahme sein für Händler, aber es ist natürlich kein strategisches Out. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Du hast gerade gesagt, dadurch, dass ihr euch nicht auf Fashion kümmert, habt ihr ein paar strukturelle Vorteile. Meinst du damit auch die Retourenquote? Also werden solche Taschen dann deutlich weniger retourniert als ein durchschnittliches Michael Kors Sommerkleid zum Beispiel?
Ich gehe stark davon aus, um ehrlich zu sein, habe ich mich jetzt nicht 100% mit den Retourenraten von Mode beschäftigt. Ich weiß es aus meiner Amazon-Zeit natürlich, wie hoch die grob sind. Ich glaube, dass...
Ja, wir können, also 50% sind immer noch, also je nach Kategorien sowas sind schon immer noch eine gute Schätzgröße.
Ja, nehmen wir die mal an. Da sind wir deutlich drunter. Wobei ich auch da ganz klar sagen muss, die Retourenquote ist eigentlich nicht so relevant wie die Kosten, die dadurch erzeugt werden. Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben auch einen sehr relevanten Anteil von unserem Umsatz im Bereich Sonnenbrillen. Ja, es ist extrem schwer, die eine perfekte Brille. Du bist auch Brillenträger wie ich. Ich würde es nicht hinkriegen. Ja, nur ist das eine Kategorie, wenn du die operativ gut bearbeitest. Ja. Wo du, wir nennen das Recovery Rate, wo du ohne Investition, ja, du musst sie natürlich reinigen, aufarbeiten, direkt wieder ins Lager buchen kannst und weiterverkaufen kannst, ja. Und das ist natürlich bei Produkten wie einer, weiß ich nicht, einer weißen Bluse wahrscheinlich schwieriger. Ich kenne das aus meinen Anfangszeiten. Wenn die Damen Make-up tragen und eine weiße Bluse anziehen, wird das Weiterverkaufen sehr, sehr schwer. Wenn du dir ein Hemd kaufst, das ist gefaltet, oft mit diesen lustigen, nicht Nägeln, wie sagt man, mit den, also noch diese Spitzen,
die Klammern,
ne? Ja, die Klammern und so weiter, kriegst du ja nie wieder zusammengefaltet. Also der operative Aufwand ist viel, viel größer, die Ware wieder verkaufbar zu machen. Ja, und da haben wir sicherlich Skalierungsvorteile mit den Produkten, mit denen wir arbeiten.
Okay, verstehe ich. Macht auf jeden Fall Sinn und da gibt es ja trotzdem für euch einen unlimitierten, also eine unlimitierte Artikelanzahl, die man auch im nächsten Jahr noch dazu nehmen kann. Ist ja nicht so, dass ihr euch jetzt beschränken müsst auf die 15.000 Artikel. Da gibt es wahrscheinlich auch eine Million, zwei oder drei, die man da durchaus gut verkaufen kann. Bleiben wir mal ganz kurz bei dir in der Corona-Phase, weil wir gerade angesprochen haben, wie es dem lokalen Handel da geht und dass er sich dann teilweise über Zalando behelfen musste. Wie habt ihr das erlebt mit Corona? Also vielleicht von Februar, wo so der erste Einschlag war im letzten Jahr, ist jetzt fast ein Jahr her, bis heute. Also wie hat sich das gegen die Planung des Geschäftsmodells ausgedrückt und wie habt ihr das gemanagt?
Genau, also ganz grob kann man natürlich sagen, im März, ich glaube, das hat jeder gesehen, gab es rund um den ersten Lockdown wirklich einen massiven Einbruch. Ja, wir haben den März extrem gut gestartet und sind in der zweiten Hälfte des März ja negativ sogar in der Entwicklung hier über hier geworden, ja. Haben dann sehr, sehr kurzfristig Online-Marketing auch umgestellt, ja, sind noch klarer in die Identifikation von Neukunden gegangen, weil wir auch verstanden haben, Lockdown wird zu mehr, ich sag mal, Online-Präsenz führen, ja, weil man mehr Zeit vorm Rechner findet, und haben da schon einen Shift hin auch zu Social-Media-Kanälen gesehen, alles proportional, ja, wir haben natürlich vorher auch in Social-Media investiert, aber haben da einfach deutlich einen Anstieg gesehen und haben dann sehr, sehr schnell im April den Umsatz auch wieder aufgeholt und den Traffic auch ziemlich schnell monetarisieren können. Jetzt muss man auch dazu sagen, so viel Sonnenbrillen und Handtaschen im Homeoffice braucht man wahrscheinlich nicht. Es wird nie einer von uns rausfinden, was der wirkliche Corona-Impact war. Ich glaube, dass es ja eine sogenannte Step-Function einfach in der Online-Penetration in all diesen Märkten war. Ja, das heißt, der Umsatz wäre sowieso gekommen, vielleicht ein Jahr, 18 Monate später, da haben wir eine Beschleunigung gesehen. Ja. Für uns war der Businessplan leicht übertroffen. Ja, wir haben uns das verhältnismäßig Gleiche vorgenommen, wie wir jetzt in der Corona-Zeit gesehen haben, weil wir einfach Opportunitäten außerhalb von Deutschland hatten mit unserem starken Fokus auf Deutschland vor 2019. Und dementsprechend war der positive Corona-Impact, glaube ich, gar nicht so groß. Wie gesagt, genau identifizieren werden wir das nie können. Vielleicht noch ein Beispiel: unsere Neukundengewinnung im Q3 war deutlich stärker nochmal als im ersten halben Jahr. Ja, der Lockdown-Impact sollte im Q3 letztes Jahr wahrscheinlich am geringsten gewesen sein. Ja, im Q1 haben wir den negativen Effekt gesehen, im Q2 haben Online-Händler stark profitiert und wir waren im Q3 weit erfolgreicher nochmal als im ersten Halbjahr. Ja, deswegen bin ich einfach von dieser Online-Penetrationslogik überzeugt. Ja.
Okay, also euer Geschäftsmodell war auf jeden Fall mindestens Corona stabil, vielleicht hat es sogar profitiert. Wenn du mit den Marken sprichst, die ihr auch verkauft, was war denn so deren Erfahrung, was auch andere Kanäle angeht? Also haben die gesagt, so stationär, Daniel, ist uns alles weggebrochen, können wir nicht noch was zusammen machen? Also was konnten die denn berichten?
Genau, also im ersten Halbjahr sicherlich eine negative Umsatzentwicklung. Ich habe viel gelesen drüber, wie erfolgreich auch das dritte Quartal im Offline-Handel war. Es gab auch Unternehmen, die das kommuniziert haben. Ja, insgesamt war eigentlich durchgehend das Geschäft offline negativ, leider letztes Jahr. Das muss man ganz klar sagen. Jede Marke hat mittlerweile ihren eigenen Online-Auftritt. Jede von denen hat auch davon profitiert, dort ein bisschen weiterzukommen in ihrem Umsatzanteil. Ich glaube, die größere Komplexität war sicherlich der Einfluss auf deren Supply Chain. Ja. Verfügbarkeiten, ein Beispiel, wir haben alle gelesen, wie schlimm es Bergamo und die Region nördlich um Mailand getroffen hat. Die allermeisten Sonnenbrillen kommen aus der Region. Das heißt, gerade zu der Zeit, Februar, März, April, ist da eigentlich die Zeit, wo die Neuheiten nicht unbedingt ausgeliefert werden, aber das Volumen für den Sommer bereitgestellt wurde. Da haben wir eher einen negativen Einfluss gehabt, wo wir sicherlich mehr Umsatz hätten machen können den Sommer über, wenn die Supply Chain nicht besser funktioniert hätte. Ich würde sagen, nicht so stark betroffen gewesen wäre von Corona. Ja. Und die Auslieferung der Neuheiten, gerade auch was Lederwaren angeht, hat sich auch massiv verzögert, sodass wir vielleicht im Q4 hätten auch mehr Umsatz machen können, wenn der Corona-Impact auf die Supply Chain nicht so groß gewesen wäre.
Okay. Aber also, ich fasse mal zusammen. Erstmal, grundsätzlich hat euch das Jahr nicht geschadet und der Markt hat sich wahrscheinlich deutlich stärker Richtung Online orientiert. Und auch die Marken werden sich natürlich fragen, muss man die Kooperation mit den Online-Händlern nicht verstärken, um da in der nächsten Viruswelle, die ja auch irgendwann kommen wird, leider nicht noch etwas resilienter zu sein. Dann reden wir mal über euren Börsengang, der ja auch passiert ist im letzten Jahr. Kannst du mal erzählen, also für diejenigen, die es noch nie gemacht haben, wie funktioniert so ein Börsengang? Da hört man ja immer intensive Arbeit, irgendwie 6 bis 12 Monate von wir wollen an die Börse gehen, bis dann irgendwann das Listing passiert ist und was das auch verändert hat vielleicht für euer tägliches Geschäft. Also guckst du jetzt jeden Tag auf den Börsenkurs, tickt der jetzt nur noch in Quartalen, also wartest du jetzt quasi mit wichtigen Meldungen bis zu den nächsten Quartalsergebnissen, damit man das irgendwie beeinflussen kann? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen abholen.
Ja, ich glaube, ich meine, du hast es auch schon gemacht, eine Kapitalrunde zu drehen, also ein Kapital zu raisen, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, ja, ist wahrscheinlich sehr ähnlich. Ja, du hast natürlich sehr viele Investoren-Meetings. Ich glaube, der große Unterschied ist einfach, dass der Markt viel volatiler ist. Ja, wenn du normal raise, kennst du deine Investoren, du weißt, wie der Markt sich verhält und so weiter. Das ist natürlich in so einer Corona-Zeit, wie sich die Börse verhält, weiß keiner von uns. Ich glaube nicht, dass das einer behaupten kann. Viele meiner Investoren, die ich gesprochen habe, waren da auch sehr, sehr offen und sagen, ja, mal schauen, was einfach passiert. Und ich glaube, das ist das große Risiko, dass man einfach sehr, sehr viel Arbeit, wie du gesagt hast, die Vorbereitung ist sehr lang. Was ich sagen kann, ist, wir haben im Herbst 2019 schon die ersten Investoren-Meetings gemacht, um zu verstehen, ob wir in Anführungsstrichen groß genug sind. Ja, wir sind ja sicherlich nicht das größte E-Commerce-Unternehmen an der Börse und haben da sehr, sehr gutes Feedback bekommen und haben uns dann im Frühjahr kurz nach dem ersten Lockdown dazu entschieden, den Prozess auch zu exekutieren. Und dann sind sehr, sehr intensive 6 Monate, wo man ja eigentlich nur also viele Jobs hat, ja. Man schreibt dann den Börsenprospekt, den schreiben natürlich die Anwälte, nur die Anwälte schreiben auch nur den, ja, Teil, den die Anwälte halt schreiben können, ja, über das Businessmodell, die Strategie und Co., die ganzen KPIs, die Definitionen und auch die ganze Strategie, wie man sein Unternehmen präsentieren will, ja, ähnlich wie in der Pitchrunde, wie du sie wahrscheinlich machst, musst du dein Unternehmen ja auch sehr stark verkaufen, aber das auch belegen mit Zahlen und dann auf Roadshow gehen, ja, und da ist wahrscheinlich der Unterschied, dass die Gespräche kürzer sind, also die Verkaufsrunden und Pitchrunden, die ich gemacht habe, waren längere Gespräche als die Investoren-Meetings mit institutionellen Investoren, aber dafür hast du halt eine unendliche Anzahl, also wir haben innerhalb von wirklich wenigen Tagen 150 Meetings gemacht, jeder von uns war viel vor dem Computer gesessen. Ich habe meine Kinder nicht viel gesehen, weil wenn wir dann fertig waren, haben wir eben noch gearbeitet. Ja, aber das Tagesgeschäft ging weiter und das ist schon ein sehr intensiver Prozess und immer im Hintergrund mit der Gefahr, du weißt nicht, ob der Markt dreht, ob du es erfolgreich in Anführungsstrichen abschließen kannst, das Projekt. Und das war bei uns wahrscheinlich nochmal besonders herausfordernd, weil wir, wenn du dir das anschaust, der Tag, der Erstnotiz war am 29. Oktober und das war, glaube ich, ein Tag vor Beginn des Lockdowns und die Tage vorher wurde dann kommuniziert, es wird wieder einen Lockdown geben und DAX und alle Märkte sind wieder ja, stark abgefallen, ja, und dann da haben wir schon mit uns gerungen oder Sorgen gemacht, ja, bricht der Markt so stark ein, dass wir es nicht schaffen und das letzte Jahr all die Arbeit wäre umsonst gewesen. Und das ist schon ein harter Prozess, muss ich gewesen, auch emotional einfach. Ja.
Und dann seid ihr mit einer Bewertung von so 220, 230 Millionen, glaube ich, an die Börse gegangen, also Marktkapitalisierung, wenn ich das richtig verfolgt habe, kann das sein?
Ich glaube, knapp unter 200 Millionen, wir liegen jetzt knapp bei 230 Millionen, glaube ich, also muss ich aber ehrlicherweise, das ist nicht das, mit dem ich mich hauptsächlich beschäftigt habe. Genau, also wir sind die erste Notiz war bei 29 Euro, das war der Ausgabepreis, und das sollten so ungefähr 200 Millionen gewesen sein.
Und wie echt reagiert denn der Markt auf so ein Modell wie euers? Also wenn ihr jetzt morgen eine Meldung macht mit, keine Ahnung, diese vier Marken verkauft ihr jetzt exklusiv auf Fashionette ab 2021 in Deutschland. Gibt es dann so einen richtigen Market-Effekt? Also verändert sich da was? Also guckst du dann auf den Börsenkurs und überlegst dir, oh, nimmt der Markt das gut jetzt gut auf oder nicht gut auf?
Genau, also sowas jetzt nicht wieder ein Beispiel, also wir kommunizieren natürlich eher stark mit KPIs, ja, die Emotionalität in den Gesprächen ist sehr niedrig, man unterhält sich natürlich sehr, sehr stark über die Treiber in deinem Businessmodell, ja, Customer Acquisition hast du angesprochen, Average Order Value, was sind die operativen Kosten, ja, welche Kosten entstehen durch eine Retour, das sind die Themen und die Meldungen, die wir auch gemacht haben. Neukundenakquisition sind ja eigentlich Folgemeldungen auf den Ausblick, den du in den Investoren-Meetings gegeben hast. Ja, das ist, glaube ich, dann der strategische Teil des IPOs. Worauf fokussierst du deine Strategie? Worauf fokussierst du auch deine Kommunikation an die Investoren? Und da erwarten die natürlich auch Meldungen hin. Ja, und bei uns ist es sicherlich stark Wachstum. Ja, du hast vorhin in deinem Intro auch gesagt, Profitabilität versus Wachstum. Und wir haben halt immer kommuniziert, wir sind stark profitabel und wollen zu jedem Zeitpunkt profitabel bleiben. Können aber auch sehr dynamisch wachsen. Und das ist so die Kernkommunikation auch an die Investoren gewesen. Und da gibt es dann eben Follow-ups mit den Quartalsmeldungen oder sonstigen Meldungen, die man dann macht.
Vielleicht können wir kurz dabei bleiben, weil ich habe gestern mit dem Jochen Krisch und Sven Ritau, auch Gründer von Zooplus, und Joel Kaczmarek einen Podcast aufgenommen, wo wir genau dieses Thema behandelt haben. Und zwar ein Beispiel zu Plus versus Fressnapf versus Chewy. Mhm. Chewy ist ja so ein amerikanischer Tiernahrung-Tierbedarfshändler, 6-7 Milliarden Umsatz, wächst sehr stark, 30-40%, aber negative EBITDA. Zu Plus jetzt mit fast 2 Milliarden wächst ein bisschen weniger stark, eher so 10-25% und hat aber immer ein positives Ergebnis, wenn auch nicht hoch. So, und ist natürlich deutlich älter zu Plus, ja. An der Börse wird ja das Modell, was viel stärker wächst, gerade deutlich besser honoriert. Also die Bewertungen sind einfach viel besser. Und da haben wir gestern auch hart diskutiert, eigentlich ist zu Plus super gemanagt, ja, haben ihre Kosten im Griff, wachsen irgendwie gut, ja, ist also ein sehr bestandskundenorientiertes Business, das verdient irgendwie Geld, wird aber gar nicht honoriert versus Chewy, klassischer Wachstumscase, und wenn die bestimmte Schwellwerte überschritten haben, dann werden die auch schon irgendwie Geld verdienen, ähnlich wie Zalando damals. Wenn ich mir sowas angucke, dann denke ich mir so, macht das Sinn in dieser, wir wachsen zwar, aber wir wollen auch Geld verdienen, Schiene drin zu bleiben? Und wie du schon gesagt hast, ist es ja eine Art Storytelling, die man auch mit der Börse zusammen macht. Oder ist es nicht viel cooler, doch jedes Jahr vielleicht auch die Ausgabe neuer Aktien einfach ein bisschen mehr Geld einzusetzen, um dann stärker zu wachsen? Kann man das drehen? Also könnte man vielleicht morgen entscheiden, komm, wir verabschieden uns von der kaufmännischen korrekten Strategie und gehen in die Strategie, die Börse eher honoriert.
Ich glaube, du hast so einen kleinen Zwischensatz gemacht und den fand ich essentiell durch die Ausgabe neuer Aktien. Das ist ja, glaube ich, das Tolle an einem gelisteten Unternehmen. Ja, du kannst theoretisch jederzeit Kapital aufnehmen durch die Ausgabe neuer Aktien. Natürlich brauchst du deine Aktionäre dafür und eine Zustimmung. Aber wenn du dann die operativen Zahlen hast, die einfach Wachstum unterstützen, organisch oder anorganisch, ist es ein sehr strukturierter und einfacher Prozess, neues Kapital aufzunehmen. Und da kommt jetzt einfach auch meine Überzeugung, das ist, glaube ich, gar nicht so sehr muss man das machen, sondern meine oder auch unsere Überzeugung, die ganz klar auch mit unserem Aufsichtsrat abgestimmt ist, ist, dass die Profitabilität einfach auch einen gewissen unternehmerischen Erfolg in Kombination mit dynamischem Wachstum zeigt. Ja? Und das ist auch eine Differenzierung. Könnten wir schneller wachsen, wenn wir deutlich mehr investieren und vielleicht unprofitabel drehen? Ja, bestimmt ja, aber dann ist ja auch die Frage, welche Kunden akquirierst du? Wie verändern sich deine KPIs dadurch? Ja, und so wie wir unser Modell jetzt aufgesetzt haben, sind wir einfach stark überzeugt, dass wir auch Krisen überstehen können, Veränderungen, die wir nicht beeinflussen können, überstehen können und trotzdem immer dynamisch wachsen können. Und das macht uns stolz und gibt uns einfach auch die Ruhe, sich auf unsere operative Entwicklung zu konzentrieren. Ja, wir brauchen nicht raisen, weil das Geld ausgeht. Ja, wir sind profitabel und generieren Geld, Cash und können uns auf unser Geschäft fokussieren. Und wenn es Opportunitäten gibt, Internationalisierung organisch, anorganisch, können wir jederzeit zum Kapitalmarkt gehen und mehr Geld aufnehmen, das dann ja keinen Einfluss erstmal auf deine operative Performance hat. Ja, eine Kapitalerhöhung hat keinen Einfluss auf deine P&L. Und das ist Teil der Strategie und Grund, warum wir an die Börse gegangen sind, weil wir überzeugt sind, dass das ein gutes Setup ist.
Aber könntest du denn, wenn du sagst, wenn man jetzt sagt, hier, Daniel, sind weiter 100 Millionen, ja, so dein Businessplan 2021, 2022, schön und gut, hier sind nochmal 100 Millionen, jetzt wachs mal. Also wo würde man denn investieren? Würde man wirklich in der Kundenakquise investieren? Würde man vielleicht eigene Marken entwickeln? Würde man deutlich mehr Marken einkaufen oder Ware einkaufen, um bessere Einkaufspreise zu erzielen? Also wo sind denn die Hebel in dem Modell? Oder würde man vielleicht einfach jetzt Boutiquen aufkaufen, die kurz vor der Pleite sind, zum Nulltarif und gucken, dass man die Kunden, die dort reinkommen, schnell nochmal online dreht?
Ja, also das Letzte hatte ich ja ausgeschlossen. Ja, die Offline-Akquisition steht jetzt nicht auf unserer Agenda. Wahrscheinlich würde ich es auf drei Themen runterbrechen. Mitarbeiter, ja, du würdest einfach weiter in Mitarbeiter investieren. Die musst du aber auch erstmal gewinnen können, ja. Du würdest sicherlich in Kunden investieren, aber auch die müssen in Anführungsstrichen ja die Kunden sein, die du wirklich haben willst, Kunden, die auch langfristig dir helfen, dein Geschäft erfolgreich zu betreiben. Und das Letzte sicherlich Technologie. Ja, wir arbeiten mit unserer eigenen Technologie, die ist in-house entwickelt. Da würden wir natürlich auch weiter investieren. Aber auch da gibt's ja Punkte. Ja, ich meine, ich glaube, das weißt du auch sehr, sehr gut. Zwei Entwickler können nicht einfach doppelt so schnell arbeiten, ja, zumindest ab einer gewissen Größe. Wenn die Teams größer werden, verlierst du an Effizienz, ja. Die Projekte werden vielleicht weniger gut koordiniert. Deswegen ist es uns in Anführungsstrichen lieber und wir glauben werthaltiger, wenn wir die Entwicklung in unserer Geschwindigkeit machen, die man weiter skalieren kann. Das tun wir, ja. Wir bauen auch weiter Mitarbeiter auf. Wir wollen dieses Jahr ja knapp 30 Mitarbeiter dazu nehmen. Das ist auch schon nochmal ein Schwung für uns, vor allem in der Corona-Zeit, und glauben aber, dass wir das sehr, sehr dynamisch machen können. Und dynamisch heißt für uns, dass wir stark zweistellig wachsen. Ne?
Okay, also der Sebastian Betz von About You hat immer gesagt, mit deinem Beispiel mit Entwicklern, also fünf Köche machen die eine Pizza jetzt auch nicht schneller fertig. Und das ist ja das, was du ansprichst. Also man kann vielleicht ein bisschen schneller wachsen, aber man könnte jetzt nicht zwei, drei, viermal so schnell wachsen. Also das macht gar keinen Sinn. Außer man fängt an, Rainer Hellebrand meinte immer, verschenken kann jeder. Man kann natürlich die Ware rausschmeißen zum Nulltarif, aber dann holt man sich natürlich die Kunden, die also A, erzieht man sich die Kunden falsch und B, bleiben dann Kunden in der Datenbank, die eigentlich langfristig wertlos sind, weil man mit denen gar kein Geld verdienen kann.
Genau, und da, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, das Wichtige ist ja der Marketingmix und der ist ja extrem dynamisch mittlerweile. Ja, du holst Kunden irgendwo ab, sehr oft auch Social Media, aber konvertieren tust werden die Kunden ja häufig nicht beim ersten Kontakt. Ja, das sind ja auch Daten, die du erstmal sammeln musst, die du analysieren musst, die du dann verwerten musst im Sinne von deiner Automatisierung, adjustieren musst. Und wenn du in neue Märkte gehst, Länder, die reagieren einfach anders. Ja, wenn wir uns den Umsatz anschauen, außerhalb von DACH ist der schon anders strukturiert, als er in der DACH-Region strukturiert ist. Ja, es gibt gewisse Unterschiede von Marken, das muss in dein Forecasting für deinen Einkauf fließen. Und dementsprechend sind wir so, wie wir uns aufgestellt haben, für uns 100% überzeugt, dass es die richtige Strategie ist, gesund, aber sehr dynamisch zu wachsen.
Du bist ja als börsennotiertes Unternehmen nicht mehr in der Lage, also du als Geschäftsführer nicht in der Lage, jetzt vorwärts gerichtete Statements abzugeben. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Limit, oder, mit dem wir hier sprechen. Wenn du dir jetzt aber mal diesen Markt anguckst, in dem wir aktiv sind, wie gesagt, Mytheresa ist ja jetzt, wir nehmen das jetzt an einem Freitag auf, das geht am Wochenende live, die sind diese Woche live gegangen, ich glaube, mit einer Bewertung von 2 Milliarden plus auch. Wir sehen jetzt einen Börsengang von About You in Vorbereitung, vielleicht kommen die dieses Jahr auch noch an die Börse, vielleicht nächstes Jahr. Zalando hat, glaube ich, auch Rekordbewertungen wieder erreicht. Wie viel von den Produkten, die du verkaufst, oder wie viele Anteile sind denn noch offline? Weil da kommt ja ein Großteil der Fantasie her. Also reden wir über 90% werden noch offline verkauft, weil dann würde ich sagen, komm, egal wo euer Kurs steht, macht es ja total Sinn, da mal eine Mark reinzulegen, weil das wird ja auf jeden Fall in den nächsten 5 bis 10 Jahren nochmal 50% einbrechen. Kannst du zu der Marktstruktur was erzählen und was deine Vermutung ist, wie der Markt dann Richtung online geht?
Genau, also wenn du dir die Daten anschaust, die ja auch ja nur bedingt verfügbar sind, spricht eigentlich jede Quelle von einer sogenannten Offline-Penetration von weiter 85%. Das ist so die große Zahl. Also wahrscheinlich werden ca. 85% der Umsätze weiter im stationären Einzelhandel gemacht. Das sind Zahlen aus 2019. Jeder geht stark davon aus, dass die Penetration offensichtlich in 20 zugenommen hat. Vor Corona waren die Forecasts ungefähr zwischen 25% und 30% Online-Penetration bis Ende 2023. Ja, und wenn man dann mal nicht nur 3 Jahre vorausschaut, sondern 5, gehe ich schon stark davon aus, dass wir gut über die 30% Online-Penetration rutschen. Und vielleicht ist das sogar konservativ. Ja.
Genau, wobei ich glaube halt, ein Effekt wird dabei immer außer Acht gelassen. Und zwar ist es, dass natürlich viele Geschäftsmodelle, die heute noch diese stationäre Basis haben, dass die ja nicht linear runtergemanagt werden können, sondern da gibt es ja einen gewissen Schwellumsatz. Wenn der unterschritten ist, dann ist das einfach vorbei. Ja, das und ich finde, da sind wir jetzt ja schon bei vielen, also nicht nur durch Corona, sondern auch vor Corona gab es ja schon ja kaufmännisch an der Kante strukturierte stationäre Modelle. Wenn denen nochmal 10% weggehen, und da sind wir jetzt in diesem Jahr ja gerade dran, ja, diese 10% einfach ad hoc verloren gehen, dass es diesen Sprungeffekt gibt, dann reichen denen auch die anderen 60-70% nicht mehr aus, weil diese Infrastrukturkosten, also Personal wird nicht billiger, ja, muss man ganz klar sagen. Ladenmieten werden nur bedingt günstiger. Das heißt, es können nur noch die Boutiquen überleben, wo der Besitzer selber hinter der Theke steht, und idealerweise gehört ihm auch das Gebäude. So. Und wenn er schlau ist, würde er es trotzdem mal irgendwas anderes vermieten oder Wohnung draus machen. Deswegen ist meine persönliche, und das kann ich ja sagen, vorwärtsgerichtete Aussicht ist, dass der Markt in den nächsten 2-3 Jahren viel schneller umbricht, weil wir jetzt diese kritische Masseneffekte erreicht haben, die es für viele stationär orientierte Modelle einfach nicht mehr möglich machen, zu überleben. Egal wie weit sie sich strecken, egal wie viel Mietreduktion sie erreichen. Aber das ist ja nur gut für dich. Also
ja, für uns alle. Ich glaube, ich meine, das ist ja auch eine nachfragegerichtete Entwicklung. Ja, die Kunden fragen die Online Angebote ja auch nach. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand von uns den Kunden zwingt, online zu kaufen. Ja, und ich glaube, das hat jeder von uns gesehen. Hier in Düsseldorf war ja ein Beispiel. Wir hatten einen Kaufhof und einen Karstadt wirklich nebeneinander. Das waren die 2 Türen nebeneinander. Wenn du da reingegangen bist und nicht genau geguckt hast, in welchen, du wusstest gar nicht, ob du bei Karstadt oder bei Kaufhof warst, weil es so eins zu eins identisch war. Ja. Für was soll es da 200% identische Businessmodelle geben? Das wäre auch online sehr schwierig, wenn das so 100% vergleichbar wäre, strukturell ähnlich groß und gemanagt. Ja. Und dementsprechend ist es meiner Meinung nach eine ganz normale Entwicklung. Und die Einzelhändler, die sich spezialisieren und ja auch auf ihre Kompetenz verlassen, ich glaube, denen wird es auch in Zukunft gut gehen. Ja, wir haben selbst ja auch Kontakt zu dem einen oder anderen Einzelhändler aus meiner Vergangenheit. Ja, ich war auch mal im Vertrieb unterwegs und die sind natürlich von Corona betroffen, brauche gar nicht drüber reden, aber deren Kunden werden auch danach zurückkommen, gar keine Frage, da bin ich mir 100% sicher. Und das ist einfach der Unterschied zu der Vergangenheit, dass einfach viel mehr Geschäfte überlebt haben, die sich vielleicht nicht so stark auf ihre Coin-Kompetenz und auch Markteintrittsbarrieren fokussiert haben.
Vielleicht nochmal 2-3 Worte zu eurer Struktur im Unternehmen, also im Org-Chart, 150 Leute. Wie viele Leute arbeiten denn da für das Produkt Webseite Technologie? Ich sage auch, woher diese Frage kommt. Ich habe ja mal einen Artikel auf Kassenzone geschrieben und da habe ich so ausgerechnet, dass eigentlich pro 2 bis 4 Millionen Umsatz immer so ein Mitarbeiter in der IT, da gehört auch Product Management, Project Management, Developer mit dazu. Wenn ich jetzt mal, gehen wir mal davon aus, ihr geht so jetzt zum einfachen Rechnen, ja, sozusagen geht so Richtung 100 Millionen, müsste das IT-Team bei euch, also alle, die sich um die Website, meinetwegen auch noch PIM und sowas kümmern, so Größenordnung 30 bis 45 Leute sein. Wie weit bin ich denn da von der Wahrheit weg?
Ja, ziemlich genau. Also ganz einfach kann man es runterbrechen. Ein Drittel Technologie, Website, ein Drittel Operations im Sinne von Fotografie, Produktanlage und dann Marketing und Finance.
Ja. Das sind jetzt die ganz ja die grafische Developer-Regel ist also hier zutreffend weiterhin.
Genau, also wenn ich jetzt auf ein Unternehmen unsere Struktur drauf geschaut hätte, wäre ich auch auf die Aufteilung gekommen, sagen wir es mal so. Ich glaube, da bist du gut unterwegs und hast natürlich auch viel Erfahrung.
Ja. Okay. Ich sage das deshalb, weil insbesondere, wenn wir jetzt mal mit stationären Unternehmen auch reden, wir sagen halt, naja, wenn ihr jetzt auch so ein 100 Millionen Euro Business aufbauen wollt, also wie Fashionette oder wie mehrere Milliarden wie Zalando, dann kommt ihr quasi um diese Faustregel nicht drumrum. Ja, so 100 Millionen bedeuten 30 bis 40 Leuten in der IT, also nicht nur Developer, sondern wie gesagt auch die zugehörigen Funktionen. Wenn du ein Milliardenunternehmen aufbauen willst, dann reden wir halt über 300, 400 Leute, die quasi in diesem Stack arbeiten. Und ich glaube, das wird halt oft übersehen, dass, wie du schon sagst, die Website ist ja euer Produkt, also wie ihr verkauft, das ist euer Produkt, ihr verkauft ja nicht bessere Produkte, die Tasche bekomme ich auch irgendwo anders und fast, und das Produkt erklärt sich im Wesentlichen über technische Eigenschaften. Die Webseite lädt schnell, die Filter funktionieren, die Bilder laden ordentlich, vielleicht lässt sich das auch personalisieren nach vorne und das wird, glaube ich, schon sehr stark unterschätzt von Unternehmen, die eben noch nicht diese E-Commerce-Entwicklung durchlaufen haben.
Genau, und vor allem auch die Integration der Technologie in alle Unternehmensprozesse. Ja, das hört sich jetzt sehr, sehr komplex an, aber beispielsweise der Einkauf, natürlich ist der Einkauf kuratiert, natürlich ist es essentiell, dass die Einkäufer die richtigen Produkte auswählen, ja, aber die Entscheidung basiert einfach viel mehr auf Daten, als es noch vor 10 Jahren basiert hat, ja, wenn du diese Daten heute gar nicht richtig erheben kannst, aufgrund deines Technologie-Setups, weil es irgendwie isolierte Pflöcke in deinem Setup sind und nicht voll integriert sind, ja, dann wirst du dich da schwer tun, wenn du vor allem dynamisch wachsen willst, du bist abhängig von extrem guten forward-looking Datenstrukturen, also Forecast vor allem, ja. Und ich glaube, das ist der große Wettbewerbsvorteil von Unternehmen, die sich auch als Technologieunternehmen sehen. Ja, ich würde nicht sagen, dass wir ein reines Technologieunternehmen sind, aber ein großer Teil, wir haben gerade über ein Drittel gesprochen, unseres Unternehmens ist ein Technologieunternehmen, keine Frage.
Wenn du dir für 2021 was wünschen kannst, was wäre das? Du kannst dir auch Mitarbeiter wünschen. Hier hören ja ein paar tausend Leute zu. Gibt es offene Jobs bei Fashionette, wenn man sich für Mode Fashion in Düsseldorf? Ja, kann man vielleicht auch aus dem Homeoffice in Kiel arbeiten?
Genau, also Homeoffice, wir sind nahezu durchgehend wirklich seit diesem 12. März im Homeoffice. Ich glaube, ich war 4, 5 Tage seitdem mal wieder im Büro. Aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn das extrem abgedroschen klingt, aber ich habe das auch damals beim IPO gesagt, wir haben echt viel erlebt, die letzten 24 Monate, Managementwechsel, IPO, die ganze Umstrukturierung und gerade auch den IPO, den hat ja nicht der Daniel Raab gemacht, das war ein Team, Team-Success, der da aufgebaut wurde und dass wir das nicht feiern konnten, ist hart, also wir haben uns natürlich auch damit beschäftigt, wie läuft so ein IPO ab und ich weiß gar nicht mehr, welche Firma es war, die hatten wirklich alle Mitarbeiter in diese Börsenhalle, in diesen Handelsraum mitgebracht, ja, und wir standen da mit 10 Leuten und das ist wirklich das, worauf wir uns freuen. Keine Weihnachtsfeier, so jetzt echt auch mal sagen können, wir kommen alle wieder zusammen, auch wenn es noch sehr lang dauern wird. Aber ich würde mich freuen, wenn es Weihnachten dieses Jahr sein wird, dass wir dann mal zurückblicken können und sagen, wow, das, was wir als Team hier erreicht haben, das muss jetzt auch mal gefeiert werden. Ne? Auch wenn es abgedroschen klingt, das ist meine ehrliche Meinung. Ne?
Ja, das ich glaube, das können wir spiegeln. Also ich glaube, das Büro vermissen jetzt gar nicht so viele Leute bei uns, aber mal wieder richtig zusammen feiern. Wir feiern ja sehr viel und hart, oder zumindest vor Corona war das der Fall. So 2, 3 Mal im Jahr fliegen auch alle dann ein. weltweit. Dass das bisher nicht ging, ist natürlich extrem schade. So, dann schauen wir uns dann im Clubhaus in der nächsten Woche mal eure Aktie genauer an. Darüber kannst du natürlich jetzt gar nicht, da darfst du jetzt ja gar nicht drüber spekulieren und was sagen, aber wir haben jetzt am Montag haben wir unseren kleinen Aktientalks mittags. Mal schauen, ob der bleibt. Also für diejenigen, die es interessiert, sozusagen Fashionet wird sicherlich ein Wert, den wir uns dann anschauen. Erstmal vielen Dank dir, Daniel, für die sehr, sehr offenen Antworten auf die vielen Fragen. Ich wünsche euch natürlich auch sehr viel Erfolg beim Wachstum, so auf die nächsten 90 Millionen, was immer das dann wird, sozusagen Umsatz, die er dann macht. Und dann frage ich mal gleich nochmal ein bisschen meine Frau, wie gut sie euch kennt und was sie da schon gekauft hat. Vielen Dank.
Das wird sie vielleicht nicht zugeben, Alex. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
Das war's schon wieder für diese Folge. Hört rein, in den nächsten Wochen geht es weiter, natürlich mit Florian Heinemann. Wir reden ja einmal im Monat darüber, was im E-Commerce-Markt passiert ist und bewerten diese Entwicklung. Artjem Weisbeck, der Gründer von Hello Charts, ist zu Gast. Da reden wir über das Thema Conversational Commerce und wir sind immer noch in der Planung und Vorbereitung der zweiten Folge mit Christoph Werner. Die mussten wir Corona-bedingt leider ein bisschen schieben, aber die dürfte auch in den nächsten Wochen stattfinden. Da stelle ich eure Fragen, also die Fragen, die aufgrund der ersten Folge reingekommen sind. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag noch und wir sehen uns im Clubhouse, wie man heutzutage sagt.